Uhren haben uns gelehrt, die Zeit zu messen. Und wenn man erstmal die Zeit messen kann und in kleine Segmente unterteilen kann, dann kann man auch Zeit berechnen. Ich bin fast 52 Jahre sichtbar auf dieser Welt. Und das bedeutet 52 Jahre, das sind 18.992 Tage. Das sind 455.808 Stunden oder 27.348.480 Minuten auf der Welt. So oft ist bei mir der Sekundenzeiger einmal um die Achse herumgelaufen. Früher, zur Zeit Jesu, zur Zeit des Mittelalters, wäre ich schon ein sehr, sehr alter Mann mit 52 Jahren. Heutzutage in der westlichen Welt bin ich ein Mann in den besten Jahren. Wir können messen, wie die Zeit vergeht. Sehr genau. Aber man kann auch fühlen, wie die Zeit vergeht. Wenn man zum Beispiel einfach mal eine Minute Stille macht, dann stellt man auf einmal fest, wie lang oder wie kurz eine Minute sein kann. Wenn man eine Minute lang nichts macht, so wie Hagen Rether das am Anfang beschrieben hat, weder was Schlaues denken, noch zu Gott beten, noch die innere Leere des Universums zu finden, sondern einfach nur nichts zu machen. Ein guter Bekannter von mir, der einen Terminkalender hat, der schon so 2 Jahre im Voraus gefüllt ist, und ist regelmäßig in den Sudan gefahren und hat dann erzählt von diesem Erlebnis, die Hektik, bis du beim Flughafen bist, dann kriegst du den Flug ab, dann musst du, wenn du da in Kairo angekommen bist, den Zug kriegen und dann kommt er irgendwie an diesen Grenzübergang in den Sudan hinein und das Boot, mit dem man da rübersetzt, fährt, wenn es voll ist. Das heißt, da kommt man auf einmal an, das Boot ist nicht da, ist vielleicht gestern gerade abgefahren und kein Mensch kann sagen, wann das Boot jetzt zum nächsten Mal kommt. Wenn auf der anderen Seite schon viele Leute stehen, dann vielleicht nur in einem Tag, aber könnte auch mal sein, wenn kein Mensch Interesse hat, dass es mal eine Woche dauert. Und auf einmal ist so ein Mensch, der seinen Terminkalender hat, mit 2 Jahren ausgefüllt in einer Situation, wo er nicht weiß, was jetzt passiert. Was soll man da machen? Kein WLAN empfangen, kein WWAN empfangen. Kannst nicht mal auf Facebook nachgucken und sagen, du hängst rum, sondern du bist einfach da. Welche Bedeutung hat die Zeit eigentlich für uns, abgesehen davon, dass wir sie manchmal spüren und dass sie uns altern lässt? Ich finde die Interpretation dieses Bildes oder diese Gedanken zu diesem Bild, finde ich relativ interessant, dass die Zeit der Raum ist, den Gott uns gegeben hat, um ihm zu begegnen. Die Zeit, die wir haben, ist die Zeit, die wir füllen können mit Begegnungen der unterschiedlichsten Art, mit Begegnungen mit anderen Menschen, mit Begegnungen dieser Welt und auch Begegnungen mit Gott. Und die entscheidenden Geschichten in der Bibel handeln eigentlich von Menschen, die Gott begegnen. Und interessanterweise sind diese Begegnungen oft keine kurzen, schnellen Begegnungen, sondern oft Begegnungen, die lange vorbereitet sind, die sehr intensiv sind und die lange dauern. Wie war das zum Beispiel mit Jesus? Ich meine, wann hat Jesus angefangen, endlich zu predigen von dem Reich Gottes? Vermutlich so mit 30, 33 Jahren irgendwie rum. Das war in der Zeit Jesu schon ein angemessenes Alter. Da war man schon ein Mann in den besten Jahren, wenn man schon so alt geworden war, dass man 30 war. In dem Markus-Evangelium wird beschrieben, dass nachdem Jesus getauft worden ist vom Johannes dem Täufer, dass er mit dem Heiligen Geist erfüllt wurde und damit sozusagen er bereit ist für die Mission, für das zu tun, wofür er in diese Welt gekommen ist. Und dann heißt es im Markus-Evangelium, und alsbald trieb ihn der Geist, also der Heilige Geist, von dem er erfüllt worden war, in die Wüste. Und er war in der Wüste 40 Tage und wurde versucht von dem Satan und war bei den wilden Tieren und die Engel dienten ihm. Ich habe leider noch nicht geschafft, mal in der Wüste zu sein. Ich kenne höchstens Wüste Kinderzimmer. Aber wenn man mit Leuten redet, die in der Wüste waren, mit so Leuten aus Deutschland oder so, dann erzählen die immer, wie leise das gewesen sein muss. Ihr wart neulich auch in der Wüste. War das auch so eine Empfindung von euch? Sehr leise, ne? Ein bisschen Wind irgendwie, vielleicht hustet irgendwo eine Eidechse, aber da ist nichts. Und Jesus geht also 40 Tage in die Wüste, in das Nichts, in die Stille. Und ja, da war er. Und das ist nicht jetzt ein egozentrischer Trip, den Jesus da macht. Es wird von ganz, ganz vielen Leuten in der Bibel beschrieben, dass sie in die Wüste gingen, um Gott zu begegnen. Und es wird nicht nur im Markus-Evangelium beschrieben, sondern es wird auch noch in den anderen Evangelien beschrieben. In Matthäus heißt es, da wurde Jesus vom Geist in die Wüste geführt, damit er von dem Teufel versucht würde. Und da er 40 Tage und 40 Nächte gefastet hatte, hungerte ihn. Das heißt also, Jesus war nicht mit Nahrungssuche beschäftigt und der Zubereitung von Nahrung. Das heißt, was hat er gemacht? Stellt euch mal vor, 40 Tage einsam in der Wüste, gerade erfüllt mit dem Heiligen Geist, was ich mir irgendwie so vorstelle, wie man blickt geistlich irgendwie voll durch, hat die totale Erkenntnis und ist aber in der Wüste und kann niemandem einem davon erzählen irgendwie, sondern man ist da alleine. Was macht man damit? Und wenn man die Parallele zieht zu vielen anderen wichtigen Personen in der Bibel, ist es so, dass Jesus in der Wüste, dass ihm Gott begegnet und dass er Zeit hat, mit Gott zu reden. Was man sich auch gut vorstellen kann, weil wenn nichts anderes mich ablenkt, wenn keine Menschen mehr sind, die mir die Ohren vollschwätzen, wenn es keine Dinge gibt, die überall meine Aufmerksamkeit suchen, sondern wenn es einfach die Einöde der Wüste ist, dass sozusagen mein Geist wirklich Zeit hat, auf Gott zu hören. Und auch im Lukas-Evangelium wird beschrieben, dass Jesus in die Wüste geht. Da heißt es, Jesus aber, voll Heiligen Geistes, also der war richtig bewegt davon, kam zurück vom Jordan und wurde vom Geist in die Wüste geführt und 40 Tage lang von dem Teufel versucht. Und er aß nichts in diesen Tagen und als sie ein Ende hatten, hungerte ihn. Ja, das ist also der Beginn des Handelns Jesu. Nicht direkt den Massen, die beim Johannes dem Täufer sind, denen schon mal das Update geben und sagen, okay, was Johannes gesagt hat, war super, aber jetzt bin ich da, der Sohn Gottes, jetzt, wo ihr schon mal alle hier seid, kann ich euch was erzählen, sondern er geht in die Wüste und er macht es nicht freiwillig, sondern der Heilige Geist führt ihn dorthin. Das ist sein Auftrag. Und dort hatte er Zeit. Und das ist die erste Sache, die wir, glaube ich, davon lernen können. Beziehungen zu Menschen, Beziehungen zu Gott brauchen Zeit. Das ist einfach so. Und wir neigen manchmal dazu, heutzutage Zeit in Effektivität umzurechnen. Und ich will jetzt so Erziehungsbücher nicht madig machen. Ich glaube, es ist eine super Idee, wenn man mit Kindern Quality Time, Qualitätszeit verbringt. Aber irgendwie läuft mir da auch so ein bisschen so ein Schauer über den Rücken, wenn ich mir überlege, ich spare Zeit und damit ich nicht so viel Zeit mit meinen Kindern verbringen muss, weil ich noch so viele andere Sachen habe, versuche ich diese Zeit sozusagen zu einer Qualitätszeit zu machen. Das heißt, in meiner Beziehung zu meinen Kindern versuche ich ein Qualitätsmanagement einzuführen, damit ich möglichst effektiv meinen Kindern begegne, damit sie nicht das Gefühl haben, ich bin nicht oft genug für sie da. Okay, ich habe das jetzt so ein bisschen negativ dahingestellt, aber ist das nicht so ein Gefühl, was dabei rüberkommt? So ein bisschen, wenn man sich das mal so überlegt? Vor allen Dingen, wenn man denkt, von den 70 Jahren, die ich lebe, habe ich meine Kinder ja nur 15 Jahre da. Danach sind die ja nur schon so sporadisch. Jegliche Beziehung braucht Zeit. Und Beziehungen kann man nicht vorausplanen, wie sie sich entwickeln. Man kann für Geschäftssituationen, kann man vielleicht Businesspläne entwickeln, wo man nach einem Monat, nach drei Monaten, in einem Jahr ist. Aber ich glaube, bei Beziehungen ist das relativ schwierig, da zu sagen, okay, Jetzt haben wir uns kennengelernt. Ich denke mal, im nächsten Monat könnten wir schon mal so ein bisschen erzählen darüber, wie es in deiner Jugend war. In 3 Monaten kannst du mir mal 2, 3 Probleme erzählen. Ich dir auch. Ja, und in einem Jahr weißt du alles von mir oder so. Das ist ein bisschen schwierig. Das heißt, man muss bei Beziehungen sich darauf einlassen, dass man nicht weiß, was geschieht. Das ist das Erste, was wir lernen können. Jegliche Beziehung braucht Zeit. Und vielleicht ist es auch so, wenn wir mit unserer Beziehung zu Gott stecken bleiben und das Gefühl haben, da geht's nicht weiter oder wo ist Gott überhaupt in meinem Leben oder so, dass es einfach so ist, dass wir ihn immer gerade verpassen, weil wir gerade auf dem Weg sind. Genauso geht's mir ja auch mit meinen Kindern manchmal. Die sehe ich ja auch ein paar Tage nicht. Aber das heißt nicht, dass sie nicht existieren, sondern ja, wir haben uns irgendwie verpasst. Die zweite Sache, was die ganze Sache ein bisschen schräg macht, und ich habe am Anfang so einen total genialen Predigtentwurf gehabt, wo ich dachte, oh, Jesus geht in die Wüste und ist da die ganze Zeit gemeinsam ungestört mit Gott. Aber das funktioniert ja nicht, ne? Wenn ihr da reinguckt, irgendwie ist da überall der Teufel bei. Und ja, ich weiß nicht, ich bin nicht so der Mensch, der so gerne über den Teufel redet oder so, aber kennt ihr das auch, wenn ihr tatsächlich mal in eine Situation kommt, wo ihr denkt, hey Mann, ich habe Zeit und irgendwie, ich könnte mir jetzt vorstellen, jetzt mal Zeit für Gott zu haben. Ich lese jetzt einfach mal in der Bibel oder so, oder ich mache jetzt mal einfach Stille und höre mal, was Gott mir zu sagen hat, oder nehme mir mal so richtig Zeit fürs Gebet. Habt ihr das auch schon erlebt, dass das dann auf einmal sauschwierig ist? Dass euch wahnsinnig viele Sachen einfallen, die auch wahnsinnig wichtig sind, obwohl ihr die auch nächste Woche machen könnt, oder das Telefon geht, oder irgendwie funktioniert das alles nicht. Ich glaube, es ist gar nicht so einfach, sich wirklich konzentriert Zeit zu nehmen für Menschen. Und noch schwieriger ist es, sich Zeit zu nehmen für Gott. Und so anscheinend ist es Jesus auch gegangen. Jesus geht in die Wüste vom Heiligen Geist und fühlt sich vom Heiligen Geist in die Wüste geführt und denkt sich, oh boah, super, das ist jetzt so eine Zeit, wie Elia hatte, wie Mose hatte, wie David hatte. Aber nein, dann steht da der Teufel da und sagt, hey Jesus, schön, dass du vorbeikommst, ich warte gerade auf dich. Und dann läuft die Sache ganz anders. Es ist manchmal so in unserem Leben, dass es gar nicht so einfach ist, sich Zeit für Gott zu nehmen, sondern dass das schwierig ist. Und dass es manchmal auch ein Kampf ist, sich darauf einzulassen. Und das ist nicht ein Zeichen dafür, dass wir ungeistlich sind oder dass wir es nicht drauf haben oder dass Gott gar nicht existiert, sondern das ist eine Erfahrung, die alle Menschen überall machen können und die auch Jesus gemacht hat. Auch Jesus hat diese Erfahrung gemacht, dass es ihm ganz schwierig geworden ist und dass es gar nicht so einfach war. Und dann steht dem Markus noch ein Satz, der ganz schräg ist, und die Engel dienten ihm. Das steht nur im Markus-Evangelium und da kann man sich ja auch viel vorstellen. Ich stelle mir darunter vor, dass wenn ich mich einlasse auf die Gegenwart Gottes, dass die Gegenwart Gottes dann auch zu mir kommen wird. Und Engel, das Wort Engel bedeutet ja eigentlich Bote, die Leute, die ausführen Dinge. Und wenn da steht, die Engel dienten ihm, dann bedeutet das, die Wesen oder wie auch immer man es nennen will, die in Gottes Auftrag in dieser Welt wirken, dienen ihm. Und das ist, sehe ich als Verheißung, dass wenn wir uns diese Zeit nehmen, uns auf Gott einzulassen, dass es sowohl schwierig sein kann und wir vielleicht kämpfen müssen, real mit Dingen, aber vielleicht auch einfach mental gegen Ablenkungen und sonst was, aber dass es letzten Endes gut ist und dass Gott uns, die Gegenwart Gottes, das himmlische Reich uns näher kommt. Aber wir brauchen Zeit dafür. Ich habe ein bisschen im Internet rumgesucht und habe blaue Sprüche über Zeit gesucht und habe das Gefühl gehabt, dass das so echt mir alles ein schlechtes Gewissen gemacht hat. Und ich merke in meinem Leben, dass ich unheimlich oft ein schlechtes Gewissen habe mit der Zeit, weil ich denke, ich tue zu wenig für dieses oder für jenes. Und wann immer ich für irgendetwas tue, dann habe ich das Gefühl, dass was anderes zu kurz kommt. Und ich weiß nicht, wie es euch so geht damit. Allein schon die Gottesdienste, die wir machen, jeden Sonntag, sind immer so für mich ein emotionales Rumgeeier. Von, ich möchte, dass die Infos genügend Platz kriegen, aber andererseits, keiner will die Infos. Oder wir müssen den Gottesdienst rechtzeitig fertig kriegen, weil gleich kommt ja noch ein zweiter Gottesdienst. Und ganz oft gehe ich so gehetzt durch diese Gottesdienste. Und das ist anscheinend ein Zeichen unserer Zeit, dass wir unheimlich gehetzt sind. Und irgendwo ist da ein Knacks, wo ich auch selber in meinem eigenen Leben nicht genau weiß, was ich da machen soll. Und ich wollte euch nicht am Ende dieser Predigt irgendwie sagen, nehmt euch mehr Zeit für Gott, weil dann weiß ich, dass irgendwo wieder was anderes runterrutscht. Aber ich glaube, das ist eine Sache, die wir ganz realistisch sehen müssen. Dass es eine knallharte Entscheidung letzten Endes ist, wofür wir Zeit investieren und wofür nicht. Und dass es vielleicht auf lange Sicht gesehen die banalste und trotzdem die wichtigste Entscheidung ist, die wir treffen. Und spannenderweise nicht nur die wichtigste Entscheidung, weil wir damit entscheidende Dinge in unserem Leben tun, sondern die Zeit ist das Einzige, was wir nur einmal haben. Ich kann mein Auto kaputt fahren und kann mir unter Umständen Neues kaufen, oder zumindest auf Pump. Aber niemand pumpt mir Zeit. Von daher, wie immer man das sieht, ist es, glaube ich, wichtig, dass wir hin und wieder mal innehalten und überlegen, wie sieht das mit meiner Zeit aus? Wofür gebe ich meine Zeit? Gibt es wirklich Dinge, wo ich mehr Zeit investieren möchte? Und gibt es wirklich Dinge, wo ich sagen muss, auch wenn ich das auch gerne tun würde, ich möchte das aufgeben. Und das gilt sowohl für die Menschen, denen wir begegnen, als auch für Gott. Lasst uns einfach mal einen Augenblick Stille machen und nehmt euch mal einen Augenblick Zeit zu überlegen, was hat mich in der vergangenen Woche am meisten gehetzt? Und dann die zweite Frage, wie wichtig war diese Sache wirklich? Und vielleicht war sie wichtig, aber vielleicht war sie auch gar nicht so wichtig. Und nach dieser Minute singen wir ein Lied, was Gott lobt, und das heißt, groß und wunderbar, und das ist fröhlich.